Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 10. Juli 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur dritten Folge von Nun mal deutlich. Heute mit einem Gast, der zwar kein Friseur ist, der aber die deutsche Friseurszene sehr gut kennt. Heute bei mir zu Gast im Podcaststudio ist Unternehmensberater Stefan Dax. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ist hier alles jetzt auch startklar für den Podcast? Na, das Getränk steht, mein iPad steht, mein iPad. Wenn ich auf mein iPad gucke, dann fange ich an zu weinen. Bin ich vor 2 Tagen mit unserem Auto drüber gefahren. Wahnsinn, ehrlich. Der Bildschirm ist nicht kaputt, nicht gesplittet, gar nichts, aber mein iPad ist gebogen. Und das bedeutet, die Farben werden völlig anders dargestellt. Und wenn ich jetzt hier auf die Notiz-App gucke, für den Inhalt dieser Podcast-Folge, dann ist das kein Problem, das kann ich gut lesen. Aber alles andere, wenn du mal so surfen willst oder Netflixen willst oder sonst irgendwas, das geht irgendwie gar nicht. Das ist furchtbar. Alter, wie konnte mir das passieren? Ne? Mit dem Auto aufs iPad. Also sowas Beklopptes, dass mir das passiert. Könnt ihr mich auch drüber aufregen. Ne? Ja, wir waren ein paar Tage, meine Frau und ich, wir waren ein paar Tage im Taunus. Ne? Also um Frankfurt herum haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht, weil ich am letzte Woche Donnerstag in Frankfurt arbeiten musste und diese Woche Montag in Frankfurt arbeiten musste. Dann haben wir gedacht, dann gucken wir uns mal den Taunus an. Und das ist ja auch ein ganz toller Flecken Erde. Das muss man ja sagen. Ist wirklich schön. Ne, mit den kleinen Ortschaften, die wir da besucht haben, hatten wir schon unsere Probleme. Die fanden wir schon ziemlich spießig. Aber ansonsten, es ist natürlich eine tolle Landschaft und es ist natürlich toll, dort zu leben. Gar keine Frage. Ne? Ja, und somit sind wir relativ zufrieden und begeistert. Wollten wir dann eigentlich wieder raus da aus Frankfurt, nachdem ich am Montag da gearbeitet habe. Aber wir waren in diesem Parkhaus da in Frankfurt und das war so eng eingepackt, unser Auto war so eng eingepackt, dass ich da gar keine Taschen auf den Rücksitz packen konnte. Ne? Denn im Kofferraum, wir haben ja gar keinen Kofferraum in unserem Auto, ne? Wir haben ja einen Hunderaum, ne? Weil unsere Hunde waren mit und die Hunde sitzen natürlich hinten und die Koffer und die Taschen müssen natürlich dann auf die Rückbank. Ja. Und dann bin ich erstmal rausgefahren, habe gesagt, kein Problem, ich fahre jetzt erstmal raus, ne? Hab die Koffer und die Taschen irgendwie neben das Auto gestellt, bin erstmal rausgefahren und auf einmal sehe ich meine Frau wie wild winken und Halt rufen und ich denke, was hat sie denn? Weil ich bin natürlich weder gegen ein Auto gefahren, noch gegen irgendeinen Pfeiler, das habe ich ja alles gesehen. Was ich nicht gesehen habe, war halt meine Tasche, ne? Und da war mein iPad drin. Da bin ich rübergefahren. Wie dämlich! So, meine Herren nochmal. Ne? Jetzt habe ich mir angeguckt, jetzt müsste ich mir natürlich ein neues iPad kaufen, weil ich liebe dieses iPad schon. Ne? Dieses iPad Pro, ich habe das iPad Pro, erste Generation vom ersten Tag an. Und ich mache alles mit diesem iPad, wirklich alles. Ja, morgens im Bett lese ich noch die ersten Nachrichten, die ersten Zeitungen. Ne? Tagsüber benutze ich es als meinen Computer, mache viele E-Mails und so weiter, checke viel, habe alle meine Präsentationen darauf, wenn ich als Speaker unterwegs bin. Ich habe alle meine Präsentationen auf meinem iPad Pro und lasse die alle über das iPad Pro laufen. Ne? Und abends gucke ich dann auch noch Netflix drüber oder höre Podcasts. Also ich mache ja wirklich mit meinem iPad jeden Tag mehr als mit meinem iPhone, definitiv. Und deswegen ärgert mich natürlich, wenn dieser Bildschirm hier zu verzerrt ist. Jetzt müsste ich mir ein neues iPad kaufen, aber die sind ja so teuer. Sag mal, Apple, habt ihr sie noch alle? Die sind wahnsinnig teuer, diese iPads. Ne? Also iPad Pro, ne, 12,9 Bildschirm, das ist das, was ich habe. Ne. Eine ältere Generation zu kaufen, macht jetzt irgendwie für mich jetzt auch gar keinen Sinn, weil ich benutze es ja wirklich täglich und immer und da weiß man natürlich nicht, was passiert in den nächsten Jahren und alle Apps, die produziert werden und veröffentlicht werden, gehen natürlich immer auf die jeweils aktuelle Generation. Also insofern für mich macht das jetzt geschäftlich irgendwie gar keinen Sinn, was Älteres zu kaufen. Wenn, dann müsste ich halt die aktuelle Version kaufen. Aber das ist so teuer, ne? Weit über 1.000 Euro, wenn du dir allein schon die einfachste Version dieses iPad Pro 12,9 Bildschirm kaufst, ne? Wahnsinn. Und wenn du dann noch die Schutzhülle dazu haben willst mit Tastatur, die kostet ja nochmal über 200 Euro mehr. Und dann noch mit Apple Care, was ja nicht ganz gut ist, wenn dir das Auto mal runterfällt. Ha! Das iPad mal runterfällt, ne? Es ist übel. Oder warte mal, kann ich vielleicht dieses iPad nehmen, in den Apple Store gehen und sagen, ich bin da mit meinem Auto drüber gefahren, ich möchte jetzt ein neues? Könnte vielleicht gehen, ne? Das könnte vielleicht ja... Das wäre vielleicht noch meine Idee. Ich glaube, das probiere ich mal. Es soll jetzt nicht euer Problem sein, es ist jetzt mein Problem, aber das werde ich mal probieren. Diese Idee kommt mir jetzt gerade exklusiv bei der dritten Folge von Nummer deutlich. Finde ich großartig. Großartig übrigens finde ich auch die Downloadzahlen. Wir sind jetzt bei fast 1000 Downloads von den ersten beiden Folgen. Das ist eine ganz gute Zahl, mit der können wir gut starten, aber ich hoffe natürlich, es wird mehr in Zukunft. Was ich großartig finde, ist, dass jetzt einige von euch nicht mehr diesen Podcast über die Homepage gehört haben oder über Facebook, sondern sich anscheinend wirklich jetzt auf ihr Smartphone, auf ihr iPhone, auf ihr Mobilgerät eine App runtergeladen haben, mit dem man dann Podcasts hört. Ich habe dieses Thema lang und breit besprochen in der letzten Folge, in der Folge 002. Wer es nicht gehört hat, hört es euch bitte nochmal an, will ich jetzt hier nicht alles wiederholen. Aber nur nochmal zum Festhalten. Ich finde es toll, dass man auf der Seite nunmaldeutlich.de die Podcast-Folgen sich anhören kann. Ich finde es auch toll, dass man diese Podcast-Folgen auch in unserer Facebook-Gruppe nunmaldeutlich sich anhören kann. Das ist klasse, dass das geht. Aber ich sage euch, über Facebook und über die Homepage, das ist mit Abstand die schlechteste Art, einen Podcast zu hören. Viel komfortabler, viel besser und viel schöner und mit viel mehr Spaß ist es, einen Podcast zu hören über eine App. Ja, weil man in der Regel einen Podcast ja nicht von Anfang bis Ende hört, sondern den ja über mehrere Tage sich verteilt, oftmals. Ne? Immer mal hier, paar Minuten da, paar Minuten hört man so einen Podcast. Das ist mit so einer App viel besser. Wie man das macht, welche Apps ich da empfehle und so weiter, worauf man achten soll, das, wie gesagt, das habe ich alles in Folge 002 besprochen, mache ich jetzt nicht nochmal. Aber ich finde es toll, dass jetzt einige von euch tatsächlich anfangen, sich mit diesem Medium mehr zu beschäftigen und den Podcast jetzt mehr auch über eine App hören. Aber es sind noch viel zu viele, die es über die Homepage hören, über Facebook. Bitte, toll, dass ihr euch hierfür interessiert, finde ich großartig, aber tut euch selbst einen Gefallen, beschäftigt euch mal mit den Apps, die es gibt, um Podcasts zu hören. Es ist wirklich komfortabler, es ist wirklich besser. Ja, so, also ich bin vorbereitet, ich habe auch richtig Bock heute auf diese Folge, denn ich habe einen ganz tollen Gast heute eingeladen, der wirklich war, großartig und es gibt ja einiges zu besprechen, was in der Friseurszene passiert ist und ich denke, damit sollten wir jetzt mal loslegen, weil, mein Gott, was ist da denn alles passiert in den letzten Tagen? Ich denke, es gibt so ein paar Themen, über die müssen wir dringend einmal sprechen und das werde ich jetzt tun. So, kommen wir zur ersten Geschichte und die ist gleich wieder mal ein bisschen komplizierter, weil dieser Podcast heißt ja nun mal deutlich und ihr erwartet natürlich von mir, dass ich auch deutlich Stellung beziehe zu einzelnen Themen und ehrlich gesagt, das erwarte ich ja von mir selbst auch. Ne? Das ist, deswegen heißt der Podcast ja nun mal deutlich. Aber das Verrückte ist, dass es echt Geschichten gibt im Leben, da gibt es, zumindest für mich, keine eindeutige Positionierung. Ne? Da kann ich nicht sagen, das finde ich gut oder das finde ich schlecht. Und dieses erste Beispiel, was ich euch bringen möchte, das ist so ein Paradebeispiel dafür. Weil, ihr habt es sicher auch mitbekommen, in den letzten Tagen ging das doch sehr laut und sehr, ja, wie heißt es, viral durch die sozialen Netzwerke. Es gibt einen Friseurunternehmer, der lässt seine neuen Auszubildenden am ersten Arbeitstag mit einer Stretch-Limo durch die Stadt fahren und dann irgendwann nachher am Salon anhalten und dann gehen sie halt in den Salon. Ne? Mit einer Stretch-Limo, die Auszubildenden am ihren ersten Arbeitstag. Wie schlecht ist das denn, habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe. Ich habe das Foto gesehen, ich habe die Überschrift gelesen, ich habe so die ersten ein, zwei Sätze gelesen und da ging bei mir natürlich als Hamburger sofort ein Film durch, weil eine Stretch-Limo, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, welches Gefährt in Hamburg ein schlechteres Image hat als eine Stretch-Limo. Wirklich, das ist somit das Peinlichste, was es gibt. Ich glaube, das ist sogar noch peinlicher als diese Bierfahrräder. Kennt ihr die, die manchmal im Sommer längs fahren durch Großstädte, wo dann irgendwie vier besoffene Männer irgendwie in die Pedale treten und dabei irgendwie ein Liedchen singen und noch ein Bier trinken, das ist ganz schlecht. Und eine Stretch-Limo ist auch ganz schlecht. Ne? Von wegen Popstars sitzen in so einer Stretch-Limo oder irgendwelche wichtigen Menschen. Im Leben nicht. Da sitzen nur junge Leute drin, die sich irgendwie billig einballern wollen und die Fenster runterkurbeln und da rausgrölen. Es ist peinlich. Eine Stretch-Limo, ganz ehrlich, Freunde, in Hamburg, das ist total peinlich. Das hat einen ganz hohen Fremdschämfaktor, wirklich. Und es würde auch keinen Menschen interessieren, wenn vor einem unserer Salons eine Stretch-Limo anhält. In Hamburg guckt da keiner hin. Und die, die hingucken, die gucken ja nur deswegen hin, weil sie darüber lästern wollen, weil es halt peinlich ist. Und deswegen wäre es mir wieder unangenehm, wenn vor unserem Salon eine Stretch-Limo hält. Und deswegen, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, sag mal, wie schlecht ist denn diese Idee bitte? Das ist ja wohl die schlechteste Idee 2019, habe ich gedacht. So, aber jetzt kommt's. Ich bin doch so ein altmodischer Typ. Ja, wenn mich irgendetwas emotional erregt, interessiert, wie in diesem Fall, ne, im negativen Sinne natürlich, dann lese ich mir den Artikel ganz durch. Ja, ich bin noch so ein, ja, ihr könnt über mich lachen, aber ich bin noch so ein Typ, der nicht nur die Überschriften liest, sondern der sich dann den ganzen Artikel durchliest. Ja, und dann auf einmal wird meine harsche Kritik, die ich gerade geäußert habe, auf einmal verpufft die. Auf einmal wird die völlig anders, weil wenn man den Artikel aufmerksam liest, dann liest man, ne, wer hatte eigentlich diese Idee, und das war Peter Kress. Ja, und Peter Kress ist ein total guter und total engagierter Friseurkollege, ja. Peter Kress, wirklich ein toller, toller Kollege. Und der hat seinen Salon in Esslingen, wurde auch schon ausgezeichnet in dieser Salon. Ich glaube, als auch einer, ich glaube, er hat mal auch den Salon des Jahres mal gewonnen. Und ich war schon mal in seinem Salon in Esslingen. Das ist ein schöner Salon. Ja, und es ist Esslingen. Esslingen ist eine kleine Stadt vor Stuttgart. Und ganz ehrlich, in Esslingen fahren höchstwahrscheinlich nicht so viele Stretchlimos rum. Und höchstwahrscheinlich werden die Leute gucken, wenn mal durch Esslingen eine Stretchlimo fährt. Und dann haben die halt nicht diese Assoziierung wie ich, irgendwelche besoffenen Jugendlichen, die da rausgrölen, oder irgendwelche Kiezgrößen, die da längs fahren. Sondern in Esslingen kann das natürlich eine Stretchlimo einen ganz anderen Stellenwert haben. Ist ja logisch. Und wenn dann die Stretchlimo vor einem Friseursalon hält und da steigen junge Leute aus und lachen und gehen lachend in den Salon, dann kann das natürlich für Esslingen ein durchaus gutes Image haben. Ne? Und wenn man dann diesen Artikel noch intensiver durchliest, dann ist das keine blöde Marketing-Idee, die man jetzt mal hatte, weil es ja so schwierig ist, Auszubildende zu bekommen, sondern das hat, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, das hat schon eine langjährige Tradition, ich glaube 9 Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, leg meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer, aber ich glaube, es war jetzt schon im 9. Jahr, dass Peter Kress das gemacht hat. Ja, und dann auf einmal wird das wieder eine ganz andere Geschichte, weil dann ist das Tradition in einem Unternehmen. Ja, dann ist das etwas, worauf sich auch die Mitarbeiter freuen, die schon ausgelernt haben, ne? Oder die gerade in der Lehre sind und die sagen, ach toll, da kommen wir zu unseren neuen Auszubildenden und da machen wir ein kleines Event draus. Ne? Bei den meisten von uns beginnen die ersten Auszubildenden einfach so. Ne? Die kommen in den Salon, heißt es, hier kannst du deine Jacke aufhängen, ne? Hier, keine Ahnung, ist dein Spind oder so, und jetzt geh mal raus und jetzt feg mal die Haare weg. Ja, schlecht formuliert, ne? Und Peter Kress macht daraus seit Jahren ein Event. Ja, und das ist natürlich gar nicht hoch genug anzurechnen. Das finde ich natürlich super. Also ist meine erste Kritik natürlich jetzt sehr, sehr subjektiv aus meiner Sicht als Hamburger. Ich habe sie euch genannt, da fand ich es ganz übel und ganz schräg. Und wenn man den Artikel sich weiter durchgelesen hat, dann muss ich sagen, dann ist das auch schon inspirierend, ne? Weil jetzt für jemand von euch, die das jetzt hören, vielleicht habt ihr diesen Artikel auch gelesen, vielleicht habt ihr ihn auch gar nicht mitbekommen und hört das jetzt gerade zum ersten Mal. Mein Gott, tut mir leid, aber dieser Podcast ist ja, wie ihr gehört habt am Anfang, ist es fast live, ja? Wird nicht weggeschnitten, auch wenn ich mal huste. Also, die Idee, warum rede ich eigentlich in dieses Mikrofon über diese Geschichte jetzt fast 6 Minuten? Weil es ist schon inspirierend. Ja, es sollte jeden von uns mal anregen zu sagen, was mache ich eigentlich am ersten Arbeitstag, wenn unsere Auszubildenden ihre Ausbildung beginnen oder wenn eine Friseurin oder ein Friseur seinen ersten Arbeitstag bei uns hat. Ne? Mache ich da irgendetwas Besonderes? Mache ich daraus ein Event? Mache ich daraus, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dass man einen Blumenstrauß schenkt oder was auch immer, aber mache ich daraus auch eine verlässliche Tradition, dass man sagt, das gehört zu unserem Image dazu, das gehört zu unserer CI, das gehört zu unserem Selbstverständnis. Das finde ich schon sehr spannend. Und wenn man dann wenn man sagt, eine Stretchlimo ist eine tolle Idee, okay. Und wenn man sagt, eine Stretchlimo ist vielleicht keine tolle Idee, dann ist das auch okay. Aber dann sollte man nicht sagen, nee, mache ich nicht, sondern sollte man sagen, mache ich nicht, aber ich mache was anderes. Und in diesem Punkt muss ich sagen, zugegeben, wir haben auch schon seit Jahren eine Tradition, was so passiert, wenn man den ersten Arbeitstag bei Nikolaisen hat. Aber es hat mich nochmal darin bestärkt, dass man sagt, Lars, gib diese Tradition nicht auf, eher im Gegenteil, verfeiner sie noch, mach dir da Gedanken, weil, ne, das ist wichtig. Und insofern fand ich das ganz wertvoll, darüber zu sprechen. Aber Peter Kress und seine Stretchlimo-Idee war ja nicht das einzige Thema, was uns alle, glaube ich, in diesen Tagen bewegt hat. auch eine ganz schöne Geschichte, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien heiß diskutiert worden ist, sehr emotional diskutiert worden ist, ist ein politisches Thema. Und zwar ein politisches Thema, das uns sofort und direkt angeht. Denn es gibt einen Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung. Und das hat ganz direkt mit unserem Beruf zu tun, denn dort wird unter anderem, das ist nur einer von mehreren Punkten, aber unter anderem wird da auch diskutiert, dass die Begrifflichkeiten und die Abschlussbezeichnung, die wir alle seit Jahrzehnten kennen, nämlich Geselle, Meister und weitergebildeter Meister, dass die ergänzt werden durch neue Bezeichnungen. Dann sollen Gesellen ab sofort sich auch nennen können geprüfter Berufsspezialist. Ja, also statt Geselle kann es dann auch heißen geprüfter Berufsspezialist. Ja, und Meister, da gibt es auch noch andere Bezeichnungen. Statt Meister kann man dann auch sagen Bachelor Professional. Bachelor Professional. Und statt weitergebildeter Meister, dann gibt es auch noch mal eine Steigerung, die heißt dann Master Professional. Master Professional statt weitergebildeter Meister. Toll, ne? Nun wäre Politik aber nicht Politik, wenn man sich auf diese Begrifflichkeiten sofort einigen könnte. Natürlich gibt es da schon wieder Streitigkeiten und die kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe da jetzt mehrere Dinge zugelesen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die aus dem Kultus- und Wissenschaftsministerium aus Baden-Württemberg, denn die möchten nicht, dass der Meister Bachelor Professional heißt, sondern die möchten, dass der Meister zukünftig Junior Professional heißt. Und für den Betriebswirt des Handwerks haben sie auch noch einen Vorschlag, der soll dann heißen Senior Professional. So, und das wiederum, diese Vorschläge aus dem baden-württembergischen Ministerium, diese Vorschläge lehnt aber der Handwerkstag aus Baden-Württemberg wieder ab. Da sagen die, das ist aber nicht gut, ne? Weil man wirklich darauf pocht, dass dieser Titel, besonders dieser Titel Meister, der ja nun wirklich Jahrzehnte Tradition hat und wo jeder Mensch da draußen auf der Straße sofort weiß, wenn du sagst, ich bin Malermeister oder Friseurmeister oder Kfz-Meister, weiß man A, ne, man weiß A, deinen Beruf und B, weiß man A, hast dich da also zu einem Meistertitel qualifiziert, damit kann man sofort etwas anfangen. Und diesen Titel, dieses Fund möchte man beim Baden-Württembergischen Handwerkstag nicht verlieren. Deswegen sind sie gegen die Bezeichnung Junior Professional und Senior Professional und beharren darauf, dass es dann heißt Bachelor Professional und Master Professional, weil bei Bachelor irgendwie dann ja auch noch wieder der Meister drin ist und steigt ihr da noch durch? Verrückt. Aber wenn du so etwas ändern willst, dann rufst du ganz viele Emotionalitäten auf. Und wenn man sich das so durchliest in den unterschiedlichen Friseurforen, besonders bei Facebook, boah, ne, da gibt's dann welche, die sagen, endlich wird mal was getan, ne, es wird mal endlich modernisiert. Und dann gibt's die andere Gruppe, und ich glaube, diese Gruppe ist sogar auch größer, ne, diese andere Gruppe, da sind, glaube ich, mehr Menschen drin, die eher Traditionalisten sind und sagen, das ist alles völliger Käse und das ist doch Quatsch und da steigt doch keiner mehr durch und was soll denn das? Und die Politiker, die sollten sich über andere Dinge mal Gedanken machen, nicht? Ja, und wie mit der Stretch-Limo habe ich hier auch echt zwei unterschiedliche Sichtweisen und weiß jetzt in diesem Moment noch gar nicht, wie soll ich das eigentlich finden. Ne? Denn ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung rausgesucht. Den kann man ganz leicht finden im Internet. Und da möchte ich euch nur, das ist immer ein bisschen schwierig bei so einem Podcast etwas vorzulesen, aber da möchte ich euch nur die ersten beiden kleinen Absätze vorlesen. Bei diesem Entwurf des Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung. Da steht bei diesem Referentenentwurf Folgendes drin. Mit diesem Gesetzentwurf verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die duale berufliche Bildung in Deutschland zu modernisieren und zu stärken. Und der zweite Absatz ist etwas länger. Der lautet dann: Die berufliche Bildung muss sich in Deutschland heute mehr denn je als attraktives Angebot für junge Menschen präsentieren, die häufig die Wahl zwischen einer Berufsausbildung und einem Studium haben. Vorrangiges Ziel der Novelle ist daher die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der dualen beruflichen Bildung bei potenziellen Auszubildenden und Betrieben gleichermaßen. war eine duale Berufsausbildung über Jahrzehnte die häufigste Qualifizierungswahl, so haben hochschulische Angebote sie mittlerweile überholt. Dieser Trend führt neben der allgemeinen demografischen Entwicklung zu einem sich weiter verstärkenden Mangel an beruflich qualifizierten Fachkräften. Eine attraktive berufliche Bildung ist daher auch volkswirtschaftlich unverzichtbar zur Sicherung der zukünftigen Fachkräftebasis. Und mal ganz ehrlich, ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich und gut vorlesen. Mal ganz ehrlich, wer von euch würde dagegen stimmen? Ich denke keiner, oder? Ich finde diesen Ansatz total richtig. Und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass die Politik sich Gedanken macht, wie können wir etwas ändern. Das ist nicht nur Mindestlöhne. Es könnte auch, ja, die Mindestlohndebatte ist auch ein Thema und die tarifliche Bindung, das ist alles ein Thema. Wir haben ja jetzt auch eine Tariflohnbindung irgendwie bei den Auszubildenden. Darüber kann ich aber in einer der nächsten Folgen mal sprechen und ob das überhaupt gut ist oder schlecht ist oder welche Auswirkungen das haben kann. Da kann man alles unterschiedlicher Meinung sein. Aber Geld ist ein ganz entscheidender Faktor natürlich im Handwerk. Aber Geld ist nicht nur alles, sondern wir dürfen diesen, und das finde ich halt stark, wir müssen auch mal den Blick wagen weg aus unserem Business, ne, wo wir seit vielen Jahren vielleicht schon in diesem Handwerk tätig sind, sondern wir müssen uns mal versuchen, eine 15, 16, 17, 18-Jährige oder einen natürlich genauso altrigen männlichen Schüler, der jetzt einen Abschluss macht, egal welchen Schulabschluss er macht. Wir müssen uns mal in den reinversetzen, vielleicht besonders bei denjenigen, die Abitur machen, ja, und sagen, was klingt irgendwie geiler, wenn ich irgendwie meinen Bachelor mache irgendwie in Wirtschaft oder wenn ich halt Friseurgeselle bin. Mal ganz ehrlich, da ist natürlich auch, was das Image angeht und den Transport von Wörtern, ja, Wörter haben so viel Kraft in der gerade in dieser Medienwelt, dass ich denke, es ist eine gute Idee, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und insofern bin ich erstmal ein Befürworter, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Und es wäre völlig fatal, wenn man sagt, ja, die Politiker sollten sich mal über wichtigere Themen Gedanken machen. Sie machen sich ja über viele Themen Gedanken und das ist eins davon. Und das stellen wir jetzt mal kurz in den Fokus hier in diesem Podcast. Und ich finde, wie gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sagt, statt Geselle könnte das geprüfter Berufsspezialist heißen. Oder statt Meister vielleicht Bachelor Professional. Ich finde das gar nicht im Ansatz Gedanken gar nicht so verkehrt. Ich finde das sogar ganz gut. Der Punkt, wo es nachher so ein bisschen kritisch wird, ist der, und den finde ich auch ganz spannend, den habe ich in irgendeiner Diskussion gelesen und da dachte ich, ach, guck mal an, das ist ja auch mal ein ganz interessanter Ansatz. Da hat einer bei Facebook sich darüber beschwert, also fand das sehr kritisch und er selber war halt Bachelor auf irgendwas, ja, auf Wirtschaft oder keine Ahnung und sagt also, ehrlich gesagt, um Bachelor zu werden, da musst du mehrere Semester studieren und musst eine große Prüfung ablegen. Mehrere Jahre studieren, mehrere Jahre, mehrere Semester studieren und dann eine große Prüfung ablegen. Um Bachelor Professional zu werden, also sprich Friseurmeister, musst du eigentlich eine Friseurausbildung machen. Die kannst du ja vielleicht sogar verkürzen. Und nach der Friseurausbildung kannst du ja sofort in die Meisterschule gehen. Und die geht dann vielleicht manchmal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, kommt ja mal drauf an, und dann machst du da Meister. Das heißt, du hast deinen größten Abschluss, hast aber eigentlich null Erfahrung im Beruf. Und das ist und dadurch wird dieser Bachelor wieder so ein bisschen zur Farce, ja, weil dieses Wort Bachelor spiegelt ein sehr, sehr, sehr hohes theoretisches Wissen wieder. Also ich denke, dass viele von uns denken, wenn sie hören, da ist jemand Bachelor auf was weiß ich, ja, dass dieser Mensch zumindest ein ganz, ganz, ganz hohes theoretisches Wissen hat. Das ist natürlich beim Bachelor Professional, so wie wir das momentan in Deutschland machen, nicht ganz so gegeben, nicht? Also, ich will gar nicht über die mangelnde Berufserfahrung sprechen, die hast du dann sowieso nicht, sondern auch, was die Theorie angeht, mal ganz ehrlich, ja, Gesellenprüfung und dann die Meisterprüfung, das ist schon in Ordnung, das ist schon gut. Aber können wir uns wirklich damit messen mit jemandem, der 6 oder 8 Semester Betriebswirtschaft studiert hat oder so, nicht? Für seinen Berufsstand. Finde ich halt auch schwierig. Und deswegen ist diese Gleichmachung des Bachelors meiner Meinung nach auch ein Problem. Und deswegen kann ich verstehen, dass das auch wieder kritisch gesehen wird. Und bei Bachelor Professional muss man ganz ehrlich sagen, für den Mann oder die Frau auf der Straße, wo ist da noch der Meistertitel, nicht? Also finde ich dann auch schwierig, ne? Wo findet man den? Aber ich möchte das auch wiederum nicht zu sehr kritisieren, weil die, die da draufhauen in den sozialen Netzwerken, zumindest das, was ich so gelesen habe, bei Facebook zum Beispiel, ne? Da gibt es ja so viele, die sagen, ach, das ist alles völliger Quatsch und jetzt nehmen sie uns den Meistertitel oder jetzt nehmen sie uns den Gesellentitel weg, das ist ja blöd. Nein. Was ich euch vorgelesen habe und das, was ich auch hier die ganze Zeit im Podcast sage, ist, es ist ja eine Alternative, eine zusätzliche Berufsbezeichnung. Das heißt, das, was sich die Politik da einfallen lässt, ist ja nicht, dass der Gesellentitel oder der Meistertitel wegfällt, sondern dass man nur etwas noch zusätzlich dazu gibt, dass man das auch so bezeichnen kann. Das ist, finde ich, total entscheidend, weil wenn du weiterhin sagen willst, ich bin Friseurgeselle oder Friseurgeselle oder wenn du weiter sagen willst, ich bin Meister oder Meisterin, dann kannst du das ja auch zusätzlich tun. Kannst du machen. Aber wenn dann da jemand vor dir steht und sagt, echt, du bist nur Geselle, dann kannst du sagen, na warte mal, ich bin geprüft der Berufsspezialist. Ich bin schon ein Spezialist in meinem Beruf. Und dann hat es vielleicht für andere wieder eine andere Wirkung. Ist also wirklich ganz spannend, diese Diskussion. Ich muss sagen, ich habe mich da noch nicht dazu entschieden, was finde ich jetzt richtig, was finde ich gut. Mir war es hier nur wichtig, einmal den politischen Ansatz euch mitzuteilen. Und den finde ich lobenswert, den finde ich gut. Ich kann die Kritik verstehen, dass man sagt, diese Begrifflichkeiten sind ja nachher total irreführend, aber auf der anderen Seite, und das war mir ebenfalls wichtig, wollte ich euch auch nochmal sagen, egal was da gerade diskutiert wird in diesen Gesetzen, es wird immer über zusätzliche Begrifflichkeiten gesprochen und nicht, dass die alten Begrifflichkeiten komplett wegfallen und nur noch diese neuen zählen, sondern es ist ein sowohl als auch. Und das finde ich wiederum ganz spannend. Und ich denke, ich brauche da noch ein paar Tage, um mir da mehr Gedanken zu machen. Ne? Finde ich das jetzt im Grundsatz gut, finde ich es im Grundsatz schlecht. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, bei jeder emotionalen Diskussion, wenn man irgendwas besonders gut findet oder besonders schlecht, ich glaube sogar, das ist noch wichtiger, wenn man etwas besonders schlecht findet, dann sollte man selber vielleicht den eigenen Motor anschmeißen und sich mit dem Thema etwas intensiver beschäftigen. Und um dann zu gucken, finde ich es weiterhin schlecht, ja, Stretch-Limo oder Bachelor Professional, finde ich das weiterhin schlecht, oder wenn ich mir dann alles durchgelesen habe, sage ich, na gut, eigentlich, wenn ich alles jetzt weiß und alle Seiten der Medaille kenne, dann kann ich es immer noch schlecht finden. Oder aber vielleicht finde ich es dann doch gar nicht mehr so schlecht. Die Welt ist kompliziert, aber ich versuche ja mit euch gemeinsam durch diese Welt zu gehen. Und das versuche ich nicht nur alleine, das versuche ich auch mit meinen Gästen. Und ich habe in dieser Folge einen wirklich großartigen Gast. Vor wenigen Tagen hatte ich das große Glück und die große Freude, hier in diesem Podcast-Studio Stefan Dax begrüßen zu dürfen. Stefan Dax ist Unternehmensberater, er ist Partner bei Schäfer und Partner Consulting. Das ist die älteste, die größte und ich denke auch die bekannteste Unternehmensberatung, die es exklusiv für unsere Friseurbranche gibt. Sie haben über 300 Mandanten im deutschsprachigen Raum, sprich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und Stefan Dax ist auch seit vielen Jahren mein persönlicher Berater und ich kenne ihn sehr gut und ich kenne wenige Menschen, die so einen fundierten und guten Blick auf die Friseurszene haben wie Stefan Dax. Und deswegen war es mir ein ganz großes Bedürfnis, ihn möglichst schnell hier in mein neues Podcast-Projekt als Gast zu hieven und begrüßen zu können. Und dass mir das jetzt schon gelungen ist, das freut mich wirklich sehr. Und das Gespräch, es ist, glaube ich, ein ganz tolles Gespräch geworden, weil wir haben über zwei Themenblöcke mal diskutiert. Das eine ist seine Branche, nämlich die Branche der Unternehmensberater. Hat ja auch nicht unbedingt das beste Image. Und wie wird man eigentlich so Unternehmensberater? Und was macht eigentlich so ein Unternehmensberater? Was kostet so ein Unternehmensberater? Wann sollte sich ein Unternehmer vielleicht mal mit dem Gedanken beschäftigen, einen Berater zu konsultieren und vielleicht mal für eine gewisse Zeit, zu beschäftigen und dabei helfen, das eigene Unternehmen eventuell besser in die Zukunft zu führen. Also ich habe mich da sehr in die Rolle versetzt von denjenigen von euch, die jetzt vielleicht noch nie einen Unternehmensberater engagiert haben, aber die vielleicht mal mit dem Gedanken spielen, so etwas zu tun. Und ich hoffe und ich denke auch, da bekommt ihr sehr viele Informationen von Stefan Dax aus seiner Sicht zu hören. Und der zweite Themenblock, das ist natürlich die deutsche Friseurszene. Was sind momentan die aus seiner Sicht, aus Beratersicht, die größten Probleme, die größten Sorgen, die größten Herausforderungen, aber auch die größten Chancen. Was rät er den Friseuren? Worauf sollen wir uns jetzt aktuell am stärksten konzentrieren und wie sollten wir das tun? Ganz wertvolle Gedanken, die er mit mir geteilt hat. Und ich bin jetzt total froh, dass ich diese Gedanken jetzt mit euch teilen kann. Denn hier ist er, mein Gast für die dritte Folge von Nun mal deutlich. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit mit einem langen Gespräch. Es ging mal wieder länger, als wir das eigentlich angedacht haben. Aber ich denke, es ist auch sehr gehaltvoll. Viel Spaß jetzt mit meinem Gespräch mit Stefan Dax. Herzlich willkommen im Hamburger Podcast-Studio, Stefan Dax.
Hallo Lars, schön, dass ich hier sein darf.
Wir beide haben uns im Vorfeld geeinigt auf ein ganz spannendes Getränk. Wir trinken beide für diese Podcast-Aufnahme Wasser.
Ja.
Ist das irgendwie so sinnbildlich irgendwie für deine Branche, so ein bisschen truckenknödelig, ne? Hier keine Spaßgetränke, sondern hier wird sich's aufs Wesentliche reduziert.
Ja, wenn du abends Spaßgetränke hast, musst du tagsüber mal Wasser trinken.
Ach so, so ist das bei dir.
Mann. Ja.
So, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, also schön, dass du da bist.
Danke, danke. Macht natürlich Freude, hier in Hamburg zu sein, angenehm kühle Temperaturen.
Ja, wir bemühen uns, wobei so schlecht ist der Sommer ja in Hamburg ja nun nicht. Und du bist ja nun auch öfter in Hamburg. Ihr musst ganz schnell mal zur Ehrenrettung der Hansestadt sagen, das Wetter hier ist doch besser als sein Ruf, oder?
Deutlich.
Deutlich. Besser.
Ja. Ich freue mich jedes Mal nach Hamburg zu kommen. Immer diese frische Luft mit der etwas steifen Brise. Bei uns würde man das Wind nennen, bei uns in Franken. Und es ist schon sehr angenehm.
Da hast du jetzt schon verraten, wo du herkommst, also aus dem Frankenland. Verrat uns doch mal, damit glaube ich, können wir gut einsteigen für die Hörer und auch für mich. Wie wird man eigentlich Unternehmensberater? Also Frank Bormann hat im letzten Podcast ja gesagt, das große Glück in dieser Branche ist ja, dass die wenigsten Friseure werden wollen. Oder er hat in Deutschland, glaube ich, gar keinen kennengelernt, der Friseur deswegen geworden ist, weil man reich werden will, sondern weil man das aus Leidenschaft macht. Das zieht sich ja so durch diese Branche durch in Deutschland. Das ist manchmal schwierig. Aber natürlich auch schön. Wie wird man denn Unternehmensberater?
Durch puren Zufall. Zumindest bei mir.
Erzähl mal.
Naja, es war mit Abschluss des Abiturs haben wir natürlich die Abiturfeiern hinter uns gebracht. Und damals gab es auch noch den Wehrdienst. Und für mich war klar, nach dem Abitur kein Studium, sondern erstmal raus aus der ganzen Tretmühle. Und geht zum Wehrdienst. Und dann wurde ich gemustert. Mein Jahrgang, der 68er Jahrgang, ist natürlich ein Jahrgang mit sehr vielen Kindern noch. Und sie waren schon derart gut besetzt, dass sie mich zurückgestellt haben. Und zwar mit der fadenscheinigen Begründung, dass meine Leberwerte nach den Abiturfeiern zu hoch sind. Und dann dachte ich mir, ey Stefan, was machst du jetzt? Und dann war klar, Studien will ich überhaupt nicht, also bewirb dich irgendwo. Und dann habe ich mich beworben und da gab es echt damals den verrückten Klaus Schäfer, meinen heutigen Partner, der mich dann auch kurzfristig genommen hat. Und so kam ich zum Beraterdasein.
Und dann hast du das gelernt, studiert.
Ja, ich habe natürlich am Anfang die Ausbildung gemacht, ganz normal, heute nennt sich das anders, aber damals war es noch der klassische Bürokaufmann in der offiziellen Ausbildung, Schulbildung. Intern habe ich noch eine interne Ausbildung in der Firma absolviert, die mich zum Assistenten aufsteigen hat lassen. Und es war ja auch am dritten Tag meiner Ausbildung schon klar, ich will hier mal Chef werden. Und dann hat Klaus gesagt, also Berater wirst du nur, wenn du studierst, also musst du auch studieren nach deiner Ausbildung. Und Berater werden ist dann der nächste herausfordernde Job und dann habe ich studiert.
Ist irgendwas passiert an diesem dritten Tag, dass ich wissen müsste, warum du gesagt hast, so hier will ich mein Berufsleben verbringen?
Naja, am dritten Tag, rein zufällig, trifft mich Klaus Schäfer auf dem Gang und sagt, na und, wie gefällt's dir hier? Also es war ja damals noch etwas kleiner und familiärer, mit etwa 15 Mitarbeitern, zumindest gefühlt aus heutiger Sicht. Und ich sage, ich finde es hier super, die Kollegen toll, die Arbeitsumgebung toll. Mein Job macht mir schon so viel Spaß, ich war hier auch mal Chef. Und dann hat Klaus zu mir gesagt, okay, wenn das so ist, dann lass uns nochmal zusammensetzen und wir machen eine Karriereplanung. Das hat dann auch ein paar Wochen gedauert, bis wir uns zusammengesetzt haben, aber er hat mich halt sehr ernst genommen, hat mit mir die Karriereplanung gemacht und die ist dann auch völlig aufgegangen.
Ja, großartig. Klingt super. Kannst du uns mal erklären, was macht denn eigentlich so ein Unternehmensberater? Also wie sieht so dein, ich wollte jetzt sagen Alltag aus, aber ich sag mal lieber, wie sieht denn so deine normale Woche aus?
Was macht der Unternehmensberater? Er hilft seinen Mandanten, bei euch heißt es ja alternativ Kunden oder Gäste, die Ziele zu erreichen, die sie sich vorstellen, die Wünsche zu verwirklichen, die sie sich vorstellen. Und die sind natürlich völlig unterschiedlich. Da gibt es den Unternehmer, der eher ja, ein Leistungsproblem hat bei seinen Mitarbeitern. Es gibt den Unternehmer, der eher ein finanzielles Problem hat. Es gibt den Unternehmer, der sagt, ich habe keine Probleme, aber ich will mich einfach weiterentwickeln. Ich will mehr, ich will nach vorne kommen. Es gibt die expandieren wollen. Also es gibt so viele unterschiedliche Gründe. Und ich denke, das hört man ja auch immer von jedem Unternehmer, es ist eine gewisse Einzigartigkeit vorhanden von jedem einzelnen Geschäft und das rauszuarbeiten und dann zu unterstützen, das macht einfach Freude.
Okay, das klang alles gut, aber ich habe die Frage ganz anders gemeint, deswegen versuche ich sie nochmal anders zu stellen. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also es ist kein Geheimnis, du berätst ja auch mich schon seit einiger Zeit und vielleicht im Laufe des Gesprächs werden wir das ein oder andere Mal noch drauf zurückkommen oder eine Anekdote erzählen, weiß ich jetzt noch nicht, mal sehen, wo unser Gespräch jetzt heute führt, aber das heißt, du reist ja hier nach Hamburg an, reist du viel zu Mandanten oder kommen die Mandanten zu euch und machst du noch viel Büroarbeit oder bist du mehr draußen, wie sieht so dein Alltag aus?
Na guck mal, Alltag ist immer relativ ähnlich. Wenn ich eine Woche habe, wo ich unterwegs bin, dann steige ich entweder, wenn ich zu dir fahre, früh morgens um 5 Uhr in den Zug, um dann hier das pünktlich um 10 Uhr in Hamburg zu sein und dann vom Bahnhof von dir dankenswerterweise abgeholt zu werden und dann schon die ersten netten Gespräche zu führen. Und dann geht's natürlich die ganze Woche weiter und ich reise irgendwann Donnerstagnacht wieder nach Hause. Freitags ist immer Bürotag. Das heißt, da besprechen wir intern sehr viel. Was war die Woche? Wo sind Aufgaben? Also das ist der ganze Bereich, den wir der internen Struktur widmen. Es gibt natürlich auch die Wochen, wo du nur im Büro bist, in Anführungsstrichen, wo dann die Mandanten zu dir kommen. Die gibt's auch und ja, da bin ich dann natürlich nicht ganz so viel unterwegs. Ne?
Aber der Aufwand pro Mandant ist relativ gleich. Das andere ist jetzt nur, das sind nur die Fahrtwege.
Ja.
So, ne?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Wer ist dann eure Zielgruppe? Wer kommt zu euch? Und da hast du gesagt, gut, na, da gibt welche, die wollen weiterkommen oder die haben Probleme mit ihrem Team vielleicht oder die haben eventuell finanzielle Engpässe und sagen, oh Gott, ich ohne fremde Hilfe komme ich hier vielleicht gar nicht mehr raus. Könntest du das versuchen, so ein bisschen uns eine Größenordnung zu geben? Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass die meisten Unternehmer, die sich einen Berater an die Seite holen, schon auch einen finanziellen Druck verspüren. Würdest du sagen, das ist die größte Gruppe?
Nein. Nein, würde ich heute nicht mehr sagen.
War das mal so?
Das war mal so und da hat sich die Branche aber auch etwas verbessert, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Gott sei Dank, vielleicht kommen wir dann noch drauf, vielleicht auch alle deshalb, weil sie etwas steuerehrlicher geworden sind in den letzten 20, 30 Jahren.
Ist es so?
Meinen Empfinden nach ja.
Okay.
Tatsächlich.
Kommen wir nachher nochmal zu.
Kommen wir gerne nochmal zu. Aber es hat sich tatsächlich verändert. Früher haben sich ganz viele Unternehmer immer nur dann an Rat geholt, wenn sie, ja, wenn schon fast zu spät war oder schon 5 vor 12 war, gerade im finanziellen Bereich. Das ist heute anders. Heute gibt's mehr diese Unternehmer, die die einfach ihre Existenz noch weiter aufbauen wollen, stärken wollen, die vorankommen wollen, die sagen, ich komme jetzt, ich stehe an einem Punkt, ich weiß nicht weiter, was sind die nächsten Schritte. Das ist heute viel, viel schöner und natürlich auch viel angenehmer zu arbeiten, als wenn du nur mit dem finanziellen Druck arbeitest und dann zunächst die Bankgespräche führst und all diese Sachen machst, die heute deutlich weniger geworden sind.
Muss ich mich unterschiedlich vor euch ausziehen, wenn ich mit unterschiedlichen Wünschen zu euch komme? Hintergrund der Frage ist der, als ich damals zu euch gekommen bin, da muss ich schon sagen, das war schon für mich damals auch ein Stück weit unangenehm, weil ich mich sehr ausziehen musste. So, du hast damals zu mir gesagt, Lars, alles, was du mir sagst, ist vertraulich und bleibt auch vertraulich. Nur eins ist auch klar. Wenn du mir irgendetwas zu sagen hast, was eventuell neben der Steuerehrlichkeit ist oder neben sonst irgendetwas, also wenn da irgendwelche Dinge sind, die man sonst offen nicht so sagt, aber die dich beeinflussen in deinem Geschäftsalltag, wenn du mir die dann nicht sagst, dann kann ich dich auch nicht perfekt beraten. Ich kann ja nur dich dann perfekt beraten, wenn du dich einmal komplett ausziehst, wenn du alle Hosen runterlässt und ich einen kompletten Überblick habe. Das ist ja auch eine ganz große, das ist eine ganz sensible Phase gleich zu Beginn. Man kennt sie noch gar nicht so gut und trotzdem muss man sich einem Menschen, den man vielleicht noch nicht so gut kennt, da fühlt man sich schon sehr auch ausgeliefert, so ein Stück weit. Das habe ich noch als unangenehm empfunden, diesen Schritt zu gehen. Ist das heute auch noch so?
Das verstehe ich durchaus und ja, das ist auch so, weil wie willst du eine wirklich gute Beratung machen, wenn dir einfach Grundinformationen fehlen? Und es ist heute, wenn du in Sport reingehst, dann ist es, wenn ich jetzt mal so einen Weitspringer nehme und er sagt, ich will weiterkommen und dieser Weitspringer springt derzeit, keine Ahnung, 5 Meter und möchte gerne auf 6 Meter kommen. Da muss ich mir ja auch alles anschauen. Ich muss mir den Anlauf anschauen, ich muss mir die Geschwindigkeit anschauen, springt er richtig ab, hat er die Haltung im Flug richtig. Und wenn ich nur eines dieser Details auslasse, dann kann ich eventuell mit viel weniger oder mit viel mehr Aufwand zwar zu dem Ergebnis kommen, aber es wird nie so gut sein und nie so zielgerichtet und punktgenau, als wenn ich mir alles angucke.
Ja, gutes Beispiel, kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite, wenn ich aber sage, ich brauche doch jetzt nur die Hilfe, wie kannst du mir ich habe vielleicht ein Führungsproblem in meinem Team und kannst du mir da helfen, warum soll ich dir jetzt alle betriebswirtschaftlichen Zahlen offenlegen? Als Beispiel, aber ihr würdet schon sagen, wenn ein Mandant zu euch kommt, dann wäre schon...
Dann gibt es einen vollumfänglichen Sinn, weil auch das Führungsproblem kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Mhm. Also muss ich mir schon anschauen, liegt es an dem einzelnen Mitarbeiter, liegt es an dem Umgang, liegt es daran, dass seine Mannschaft nicht richtig aufgestellt ist, liegt es daran, dass die Spieler nicht die richtigen sind, liegt es daran, dass er als Chef einfach zu wenig Führungsqualitäten hat, was ganz nebenbei ja auch echtes immense Aufgabe im Friseurhandwerk ist.
Ist es, oder?
Ist es.
Das glaube ich.
Und man darf ja heute nicht vergessen, bei all dem, um das Thema vielleicht gleich mal in die Branche reinzugeben, es gibt immer weniger Mitarbeiter und ja, das wird immer schwieriger, aber es gibt auch Studien, die besagen, hey, 50% aller Mitarbeiter, 50% aller Mitarbeiter, die jetzt einen Job haben, sind auf der Suche nach einem besseren Arbeitgeber. Und auch das muss ja einen Grund haben.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema in unserer Branche, weil auf der einen Seite da der Wunsch bei vielen ist der Selbstständigkeit. Auf der einen Seite höchstwahrscheinlich auch aufgrund ihrer fachlichen Qualitäten. Andererseits allerdings auch ein bisschen egoistisch, also so ein bisschen natürlich auch, ich will nicht sagen selbstverliebt, das ist jetzt mir zu negativ belastet, das ist ja auch ganz positiv, wenn du nach vorne gehen willst und sagst, hier, das ist mein Name, dafür stehe ich und so, sehe ich gar nicht so kritisch, aber das ist natürlich dann immer ich bezogen. Und wenn du dann aber sagst, was heißt nur, weil du eine tolle Balayage machen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du gut führen kannst. Und umgekehrt genauso, ne? Dass man sagt, worauf willst du dich eigentlich konzentrieren? Ne? Und da unsere Branche, wie alle anderen Branchen auch, immer herausfordernder wird und immer sich mehr professionalisieren muss, bedeutet Professionalisierung natürlich, sich auch auf die Bereiche zu konzentrieren, die man besonders gut kann, und andere Bereiche, wo man vielleicht nicht so die Best Performance hinlegen kann, dann auch anderweitig abzugeben und zu führen.
Ja, da bin ich schon mit dir einer Meinung. Allerdings, wenn ich mich entschließe, Unternehmer zu sein, und ich meine damit Unternehmer zu sein, mit Menschen, mit einem Team gemeinsam an etwas zu arbeiten, dann hilft es mir nicht zu sagen, ich kann die Führung nicht, sondern da muss ich halt dafür etwas tun. Und da tun die Unternehmer in vielen Bereichen deutlich zu wenig. Sie engagieren sich und schulen sich im fachlichen Bereich. Das ist immer noch aus meiner Sicht enorm, aber den Bereich Führung, den Bereich Unternehmertum, in dem engagieren sie sich zu wenig aus meiner Sicht.
Fehlt da das Verständnis oder das Angebot?
Also am Angebot scheitert es sicher nicht, allein wenn ich an unsere Firma denke. Ich denke, es fehlt oftmals an dem Verständnis und an der Einsicht, dass Führung und Unternehmensführung, also Führung des Teams und Unternehmensführung, die Hauptaufgaben des Unternehmers sind, und zwar genau in dem Augenblick, wenn er sich entscheidet, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Bietet ihr denn viele Seminare an?
Ja.
Also, weil Unternehmensberatung, würde ich jetzt sagen, so wie ich euch auch kennen und wertschätzen gelernt habe, ist ja eine ganz individuelle Beratung für mein Unternehmen. Aber ich bin ja, es gibt natürlich auch die Kongresse, die ich natürlich auch kenne. Aber gibt es auch so klassische Führungsseminare?
Ja, es gibt das Chefseminar, klassisch, wo alle Unternehmerthemen abgedeckt werden. Und es gibt auch die Führungsseminare, wo es ganz konkret darum geht, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, was muss ich tun und was sind meine Handlungsalternativen. Und
sind die denn gut angefragt oder müssten die eigentlich für deine Wahrnehmung noch viel, also die müssten eigentlich noch viel mehr wahrgenommen werden, als sie es vielleicht jetzt tun?
Ja, also die müssten ganz sicherlich noch viel, viel mehr wahrgenommen werden. Aber da sehe ich die Schuld natürlich dann immer bei uns. Vielleicht sind wir auch gar nicht laut genug am Markt.
Das mag natürlich sein, das weiß ich nicht. Also ich kann da nur sagen, ich habe bei der wunderbaren Regina Först mit einem Teil meiner Mitarbeiter ein wirklich ganz wundervolles Seminar mal besucht. Führerschein für Führungskräfte. Es geht genau in diese Richtung, dass man sagt, meistens werden die Mitarbeiter kommen in Führungspositionen. Das hat übrigens nicht nur was mit der Friseurbranche zu tun, das gilt für ganz, ganz viele Branchen. Nur die kriegen die Führungsaufgaben oder in unserem Friseurberuf, sage ich mal, die Salonleiteraufgaben, die vielleicht die meisten Kunden haben oder die besten Haarschnitte können. Aber nur weil du am besten Haare schneiden oder färben kannst oder vielleicht die meisten Kunden hast, heißt ja noch lange nicht, dass du Menschen gut führen kannst oder dass du in der Organisation gewisse Dinge hinter den Kulissen so richtig strukturierst, dass der Salon richtig toll funktioniert. Eher sogar im Gegenteil. Ich könnte mir vorstellen, dass Aufgaben einer Salonleitung, wenn du sie richtig gut machst, eventuell viel bürokratischer ist und viel weniger kreativ, zumindest handwerklich viel weniger kreativ, als sich das die meisten vorstellen.
Ja, das ist ganz sicherlich so. Und die besten Führungskräfte sind eben meist nicht die besten Mitarbeiter, die jetzt den besten Umsatz bringen, qualitativ beste Arbeit bringen. Das ist nicht so.
Muss eine Führungskraft auch überhaupt Friseur sein in einem Friseurunternehmen? Könnte das auch die Rezeption machen oder kann das jemand, keine Ahnung, von außerhalb, der nur für die Salonleitung eingestellt wird, sein?
Grundsätzlich ja, wenn du eine qualitätsmäßige Überwachung deiner fachlichen Qualität hast, ja.
Genau, das gehört natürlich immer, stimmt, das gehört natürlich immer noch dazu.
Das gehört immer dazu.
Ja, ja. Zwei Fragen habe ich mir noch notiert, da komme ich so ein bisschen drauf zurück. Was habt ihr denn eigentlich so für Kunden, Gäste, Mandanten, wie immer wir sie nennen? Da wäre zum einen mal die Frage, Kannst du das sagen oder ist das so individuell oder sollen wir das nachher rausschneiden? Was kostet eigentlich so eine Unternehmensberatung in der Regel? Gibt es da von bis, wie bei uns auch, da im Herrn Kinder, kurz, mittel, lang, dass ihr sagt, keine Ahnung, es gibt ja sicher vielleicht Salons mit bis zu 3 Mitarbeitern, haben vielleicht etwas weniger Führungsaufgabenqualitäten als jemand, der 30 Mitarbeiter hat, das ist nur so ein Beispiel. Wie unterscheidet ihr da oder kannst du sogar sagen, wie unterscheidet da die Beraterbranche? Kannst du uns da so einen Überblick, so ein Gefühl geben? Entschuldige, wenn ich nochmal ein Komma setze jetzt. Das ist echt ein langer Frage, ein langer Satz. Aber es kann ja sein, dass der ein oder andere, der das jetzt hört, sagt, Mensch, das wäre vielleicht auch was für mich, aber was kommt denn da eigentlich so auf mich zu? Deswegen nur mal für ein Gefühl wäre, glaube ich, das mal ganz gut zu hören.
Also es ist, wir, für die Branche kann ich es natürlich nicht sagen, dass da beschäftige ich mich zu wenig, weil ich einfach mit mir schon genug beschäftigt bin, muss ich mich mit anderen nicht auch noch beschäftigen. Wie es andere machen, weiß ich nicht. Wir machen es ganz einfach. Wir machen es tatsächlich nach Anzahl von Salons, von Standorten. Und dann gibt es Pauschalen. Die Pauschalen sind auch relativ günstig, zumindest aus unserer Sicht. Aber das ist, wie du vielleicht auch in deinem Blog immer wieder schreibst, sicherlich eine Frage der Perspektive. Was ist, der,
so
richtige,
ja, klar.
Was ist der richtige Preis? Wir machen es uns relativ einfach und sagen, okay, wenn wir jemanden in die Beratung aufnehmen, dann ist das eine Pauschale pro Salon. Die unterscheiden wir bei uns nach Inhaber Beratung, also sprich Partner, ist derjenige Partner bei uns im Haus, ist der Mitinhaber, dann kostet es mehr, als wenn das ein Berater von uns macht, ein angestellter Berater. Also wir haben auch Chefpreise.
Also das ist dann so wie Topstylist und Masterstylist oder wie auch immer.
Ja, also wir nennen es Chefpreise, was wir auch faktisch jedem Friseur empfehlen. Der Berater kostet im Monat 650 Euro und ist natürlich im Vergleich zu dem, wenn du dir anschaust, wie ist die Entwicklung von Salons, die zu uns stoßen, ein Klacks. Also
ich meine, das ist,
darüber nachzudenken.
Das kann man vielleicht hier, es ist jetzt keine Werbeveranstaltung für euch, aber als Hinweis für die Hörer, wir haben immer bei uns einen Deal, also wir heißt wir beide, Stefan Dax und Lars Nikolaisen, dass wir sagen, wir wissen ja, was wir am Monat am Ende des Jahres gezahlt haben und wie ist das Ergebnis, das Geschäftsergebnis. Wenn wir sagen, okay, das Geschäftsergebnis ist besser als das, was wir bezahlen, dann ist das positiv und wenn es mal schlechter ist, dann haben wir beide ein Problem gerade. Also insofern ist das, finde ich, ein ganz guter Deal, weil der macht das relativ leicht erkennbar auf Augenhöhe, lohnt sich das eigentlich oder nicht?
Ja, und ich meine, ob wir den Deal so formulieren oder ob wir uns ganz einfach anschauen, was ist denn am Ende der Beratung rausgekommen, dann werde ich eine Situation in meinem Leben nie vergessen, die ich auch einem Unternehmer angeboten habe, nämlich zu sagen, du bezahl mir einfach 50%, die Hälfte deines Gewinns, den du mehr hast als vor mir. Dann bin ich auch zufrieden. Und er ruft nach 2 Jahren an und sagt, dein erster Ratschlag war super, nämlich nimm das fixe Honorar, weil weißt du, was ich dir sonst bezahlen hätte müssen? Und ich habe gesagt, ich will es nicht wissen, weil mir werden die Augen brennen, sagt er ja. Und das war noch zu Marktzeiten zugegebenermaßen, aber es waren damals 170.000 Mark und die er sich gespart hat. Und dann habe ich gesagt, war ja die erste Entscheidung schon die richtige Entscheidung für dich.
Gibt es eigentlich bei den meisten eurer Mandanten auch ein Ende? Du hast das gerade gesagt, ne? Wir müssen gucken, was am Ende rauskommt. Denn wir beide sind jetzt schon lange in... Also wie so eine kleine Ehe jetzt schon, zwar fast zwischen uns beiden. So, aber ich glaube, die meisten Unternehmensberater, die meisten Friseure, die ich kenne, die auch mal einen Unternehmensberater zuziehen, die machen das sehr, gefühlt ist es für mich, die machen das zeitlich begrenzt. Die haben jetzt ein Problem, sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Finanzierungsproblem oder ich habe jetzt hier ein Mitarbeiterproblem oder was auch immer für ein Problem und dann macht das ein Jahr oder 2 Jahre und dann ist aber auch wieder gut und dann sagt man vielen Dank, ja, Problem behoben, jetzt kann ich wieder alleine weiterfahren und beenden dann so eine Zusammenarbeit. Wie sieht das da bei euch aus? Gibt es da so...
Die Einstellungen haben natürlich viele und ich lasse die auch durchaus gelten. wenn ich rein als Problembeseitiger genutzt werde, dann ist das so, dann ist das auch völlig in Ordnung und dann ist ja auch schön, wenn man das Problem beseitigen konnte. Was aber die meisten innerhalb von 1-2 Jahren feststellen, hey, da kann ich ja noch viel mehr und da habe ich jemanden, der ist wie ein Sparringspartner, da hilft mir jemand in meiner Organisation, mich leichter zu tun, der macht mir gewisse Vorauswahlen schon fertig, wo ich dann nur noch Entscheidungen treffen muss, es geht für mich viel schneller und der spart mir im Monat dann beispielsweise durch die Vorbereitung, Aufbereitung der Zahlen, Daten, Fakten, spart er mir so viel Zeit, wo ich dann ganz einfach immer in diese Situation komme, er macht weiter. Und aufgrund der Tatsache, ja, ist der Durchschnitt jetzt mittlerweile bei uns 8,5 Jahre.
8,5 Jahre. Das ist echt lang.
Das ist lang und der Durchschnitt wird ehrlicherweise ganz oft dadurch unterbrochen, dass halt auch immer wieder neue dazukommen, die den Durchschnitt senken. Natürlich gehen deswegen bei uns auch Kunden und machen sich das wieder selbst und ständig.
Und gibt es auch welche, die immer mal wiederkommen, die sagen, ich habe jetzt hier das Problem, so, und dann danke, das war's, und dann hast du ein paar Jahre Ruhe und dann denkst du, ach scheiße, jetzt habe ich doch wieder ein Problem, vielleicht das gleiche, erneut oder vielleicht ein neues, und dann sage ich so, jetzt brauche ich wieder eure Hilfe.
Die gibt's auch zuhauf. Diese Rückkehrer, wo du einfach sagst, okay, gerade aktuell habe ich einen Fall, wo ich mir denke, ja, Herr im Himmel, das haben wir aber vor 4 Jahren schon mal durchgehabt, das alles. Und dann finde ich halt immer sehr schade, wo ist dann die Entwicklung aufbauen von dem Stamm, wo man sich getrennt hat, von dem, wie ist dann die Entwicklung? Und wenn du dann feststellst, ja, es stagniert und der Rückkommer sagt dann auch, es stagniert, dann ist natürlich immer toll für dich als Berater, aber du siehst, wie sehr so ein Coach von außen dann auch den Blickwinkel des Unternehmers wieder verändert.
Du bist seit den Mitte der 90er Jahre bist du in dieser Branche tätig als Berater für Friseure. Da hat sich so viel getan in diesen letzten 25 Jahren. Die ganze Gesellschaft, merken wir auch, verändert sich. Digitalisierung, Generation XYZ und so weiter. Wo siehst du aktuell die größten Herausforderungen für diese Branche? 2 Dinge hast du schon angesprochen. Du hast das eben gerade gesagt, okay, Mitarbeiterproblem kennen wir. Aber darf man nicht nur eindimensional sehen? Das würde ich gerne von dir noch mal ein bisschen detaillierter noch mal hören. Und das Zweite ist, du hast im Nebensatz gesagt, naja, das mit dem Schwarzgeld oder mit diesem nicht fair spielen, nicht kein fair play, das ist eher rückläufig. Sind diese beiden Aussagen korrekt?
Ich denke ja, gefühlt ja, kann es natürlich nie bestätigen, weil das ist immer nur so der Blick teilweise hinter die Kulissen. Mir wird natürlich auch ein Mandant nicht sagen, du übrigens, ich mache noch jeden Monat XY hinzu. Das wird nicht vorkommen, aber manchmal lässt die Zahlenanalyse die Vermutung schon zu und es war früher ganz häufig. Und ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.
Aber das könnte man auch daraus schließen, dass die Menschen, die sich eine professionelle Hilfe nehmen, egal ob euch oder jemand anders, das Spiel auch professioneller spielen wollen. Ich sag mal, diejenigen, die irgendwie noch versuchen, links und rechts des Weges zurechtzukommen, die würden ja vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, euch zu holen.
Ja gut, auch es gibt ja auch die Unternehmer, die sicherlich mit den nicht vorhandenen Geldern in der Kasse trotzdem nicht um die Runden kommen.
Und ich wollte gerade sagen, es gibt doch auch sicher so viele Probleme, gerade wenn das, sage ich mal, immer noch dein Netz war, das sich aufgefangen hat, wenn du noch viel nebenbei gemacht hast. Das wird doch heute durch steuerliche Belange, durch Mindestlöhne und. Das wird doch dir immer schwerer gemacht.
Gott sei Dank schafft der Staat die Rahmenbedingungen. Ja,
ja,
ich bin Gott da sei auch ganz froh drüber, weil ich persönlich empfinde das als völlige Unfairness gegenüber den Unternehmern, die eben nicht so sehr bargeldorientiert sind und die dann wirklich immer diese Steuerehrlichkeit haben. Und es ist sowas von unfair, hier mit 2 Maßstäben zu messen, wo ich sage, ich liebe Steuerehrlichkeit und ich präferiere die auch.
Habt ihr schon mal jemanden angezeigt?
Nein. Ich will auch niemanden nachweisen müssen.
Habt ihr schon mal jemanden abgelehnt, weil ihr gedacht habt, nee, komm, das ist jetzt uns zu heikel?
Wir haben schon abgelehnt, ja, das haben wir durchaus. Und zwar dann, wenn wir persönlich selber nicht sehen, dass es den Erfolg bringen würde, den man sich vorstellen müsste oder den sich auch der Unternehmer wünscht. Das kann verschiedenste Ursachen haben, das kann finanzielle Ursachen haben, das kann aber auch in der Person begründet liegen, wo wir dem Unternehmen einfach auch nicht zutrauen oder dem Unternehmer, dass er das wirklich nach vorne bringt. Ist zwar sehr, sehr selten, aber es kam schon vor, ja.
Wir sind bei der Veränderung der Branche. Ja, ja. Die Salons werden immer kleiner, ist meine letzte Zahl, die ich nochmal bekommen habe, dieser Trend geht einfach weiter. Wie verändert das diese Branche, deiner Meinung nach? Immer kleinere Zahlen, immer weniger Menschen.
Also ich denke ja, so wie du es auch am Top-Hair-Kongress formuliert hast, dass die Zahl der Einmannsalons wieder abnehmen wird, deutlich abnehmen wird, dass die Zahlen oder die Zahl der Mitarbeiter in den Salons auch wieder steigen wird. Das glaube ich sehr wohl, weil auch die Einmannsalons irgendwann feststellen, wie schwer es ist, ein Unternehmen zu führen, das nur auf sich selbst aufgebaut ist. Und die ganzen unternehmerischen Tätigkeiten vom Steuerberater über Buchhaltung und, die uns ja alle bekannt sind, dann auch den Einzelnen dauerhaft überfordern. Und deshalb denke ich schon, dass die Branche wieder in größere Einheiten zurückkehren wird. Ob es dann so wie vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall ist, das weiß ich nicht. Das liegt ja auch in den Sternen. Das wird man sich angucken müssen. Aber ich denke sehr wohl, wir haben nicht mehr diese Einmannsalons, wir haben auch nicht mehr diese Steuerunehrlichkeit. Das wird sich alles im Laufe der Zeit noch deutlich verbessern.
Was für einen Zeitraum siehst du da? Kannst du den ein bisschen benennen? Erlebe ich das noch, solange ich noch Friseurunternehmer bin?
Ja, du schaust noch so jung und unverbraucht
ist
aus.
Klar,
du wirst es in jedem Fall erleben. Nein, aber Spaß beiseite. Ich denke, vielleicht so in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird sich hier schon nochmal deutlich dramatischer Wandel ergeben. Auch was Digitalisierung betrifft, was die Vorgaben der Finanzverwaltung betrifft und. Dem werden die ganzen Kleinen sehr schwer gerecht werden können.
Außer sie driften halt ab in diese dunkle Seite der Macht.
Wo sie dann es aber nachher auch schwer haben werden.
Ja, ganz genau.
Das wird nicht passieren.
Okay, also die Friseurbranche verändert sich, aber verändert sich nicht dadurch auch automatisch deine Branche? Also ich hab so das Gefühl, bin ich dir schon gleich ins Wort gefallen, ne? Nee, sag doch mal, verändert sich deine Branche?
Also ich denke schon, dass sich die Themen in der Branche deutlich verändern, weil die Themen werden uns ja schlussendlich auch durch die Themen der Friseure vorgegeben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, natürlich wird sich auch unsere Branche in der Beraterbranche noch etwas verändern. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es in der Unternehmensberaterbranche ähnlich zugehen wird in vielen, vielen Jahren wie in der Steuerberaterbranche, wo zumindest eine Prüfung absolviert werden muss. Aber heute darf sich ja jeder, wenn er anfängt, Unternehmensberater nennen. Und das macht unsere Branche nicht unbedingt besser. Im Gegenteil, das macht es schlechter, weil es schon feststellbar ist, dass auch viele schwarze Schafe in der Beraterbranche unterwegs sind. Und mit denen kämpfst du natürlich, wenn du auf der anderen Seite seriös arbeitest.
Interessant. Ich wollte es nämlich gerade sagen, was mir so auffällt, gerade in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien, allen voran natürlich in Deutschland ist es da Facebook, hast du ja viele Friseure oder viele Gruppen, die sich gegenseitig helfen oder die anderweitige Beratung anbieten. Ich denke da jetzt, also das ist jetzt wirklich spontan und nicht vorbereitet, steht hier, Stefan, du bist mein Zeuge, steht hier nicht irgendwie auf dem Zettel. Aber ich denke jetzt gerade an Dieter Keller, ein ganz toller Kollege, wie ich finde, aus dem Stuttgarter Raum. seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ja eine der Top-Adressen in Deutschland und auch meiner Meinung nach völlig zu Recht. Sehr guter Mann, der, das habe ich dann aber bei Facebook irgendwie aufgeschnappt, der jetzt aber auch Beratung macht irgendwie. Und dann ein Kollege hier aus dem Norden, den ich gar nicht so gut kenne, aber den ich mit großer Begeisterung verfolge, ist Christian Funk, ein Friseurkollege aus Lüneburg, der sehr aktiv ist, der auch sehr viele Fans um sich vereinen konnte und der nach meinem Blick, der ein bisschen von der Ferne ist, weil ich das intern nicht weiß, aber der, glaube ich, auch sehr seriös sehr engagiert in kleinen Kreis auch beratend für Friseure tätig ist. Also mir fällt dann so auf, als wir damals, also meine Eltern und ich, zu euch gekommen sind, da gab es so ein paar große Namen, ne? Schäfer und Partner, Fröhlich, sag mal schnell, wie heißen die?
Damals gab es die alle noch nicht, die waren alle bei uns.
Ja, ich weiß, die waren bei euch, aber wie heißen sie?
Fröhlich.
Fröhlich und Partner und so weiter. Aber heute hast du ja eine Vielzahl, das will ich damit nur sagen.
Ja, und es ist ja auch schön, wenn neue auf den Markt kommen. Ich halte sehr viel von Wettbewerb, weil da musst du dich immer wieder anstrengen, um der Bessere zu sein. Das ist schon eine Aufgabe, die auch schön ist, die auch Freude macht. Es wäre halt schön, wenn alle Neuen, die nachkommen und die teilweise auch, so wie du es genannt hast, diese Namen, die, denke ich, auch auf einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können und ihren Job da auch sicherlich gut machen. Aber es wäre halt schön, wenn das alle machen würden. Die du jetzt genannt hast, sind ja nur einige wenige danach.
Die kam mir jetzt auch wirklich nur spontan. Ich hätte mich vielleicht noch besser vorbereiten können in diesem Punkt, bei diesem Gespräch. Ich wusste nicht, dass wir da so abbiegen. Aber das ist halt nur für mich auffällig, dass da eine gewisse Dynamik auch herrscht. Und man sieht natürlich auch, dass es anscheinend wirklich viele Friseure gibt, die auch Hilfe wünschen. Ja, also für die eventuell so ein großer Name wie Schäfer und Partner Consulting, eventuell, wo man sagt, ja, dafür bin ich ja viel zu klein. So, das ist so ein großes Schiff, da sind dann die Großen vielleicht. Ne? Das ist schon für euch auch manchmal eine Herausforderung.
Nee, also es ist ganz sicherlich eine Herausforderung, aber es ist auch immer wieder der Aspekt und den finde ich auch so schön. Wir haben so ganz unterschiedliche Betriebe, ob das Unternehmen ist, wie du es jetzt führst, mit mehreren Standorten, ob es ein Unternehmen ist mit einem Standort oder und ganz vielen Mitarbeitern oder auch, wir haben auch und betreuen auch Unternehmer, die für sich allein sind oder das zu zweit, zu dritt machen und dann halt entsprechend nach vorne wollen. Ich glaube nicht, dass wir zu groß oder zu klein sind. Die Frage ist immer, kann mich der Berater bei der Verwirklichung meiner Ziele unterstützen? Und da muss sich halt jeder immer selber die Frage stellen, was ist mein Ziel und wer ist dann der schönste oder beste Berater? Und auf der anderen Seite glaube ich, das kam ja auch bei dir schon durch, wir haben ein so intensives Verhältnis, also zwischen Berater und Mandant oder zwischen Berater und Friseurunternehmer, dass ich ja natürlich im Laufe der Zeit auch sehr, sehr nahe bringe zu dem Unternehmer. Und in dem Augenblick, Lars, musst du dir am Ende des Tages die Frage stellen, ist das der richtige Mensch für mich in meiner Umgebung? Und das machen ja viele Friseurunternehmer heute noch falsch aus meiner Sicht. Die schauen immer, wie gut ist der Bewerber, der fachlich zu mir kommt, aber nicht passt der zu mir ins Team. Und ich denke, es muss halt zum Team passen. Und auch wenn ich zu dir morgens hochfahre, dann fällt es mir auch nicht immer leicht, morgens um 3:45 aufzustehen und zu sagen, juhu, das wird ein schöner Tag.
Bitte?
Aber ich freue mich natürlich.
Ein Highlight, höchstwahrscheinlich.
Aber ich freue mich natürlich, dich zu sehen. Und allein aus dem Grund macht es natürlich dann schon wieder Freude, aufzustehen und zu sagen, jawohl, du freust dich, weil du fährst wie zu einem Freund. Das ist ja nicht mehr diese Geschäftsbeziehung allein.
Das kennen wir natürlich auch als Friseure, ne? Dass viele Kunden eigentlich, die sind zwar Kunden, aber sind irgendwo auch Freunde im weitesten Sinne. Was ist denn, und dann biegen wir auf die Zielgeraden mal ab, was ist denn so aus deiner Sicht momentan so das größte Problem in dieser Branche oder womit wirst du momentan überproportional von deinen Mandanten konfrontiert? Ist es, keine Ahnung, Mitarbeiter, ist es Kunden? Ich zum Beispiel wundere mich ja ständig, dass ich immer angesprochen werde von irgendwelchen Firmen, gerade mit Kassencomputern, ne? Dass man sagt, so hier, dann haben sie noch eine größere Neukundengewinnung, wo ich dann so, also jeder, der mit mir spricht und sagt, Herr Nikolaisen, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten, dann kriegen Sie noch viel mehr Neukunden, da breche ich dann immer zusammen, weil ich so denke, ey, das Problem habe ich jetzt nicht. Ich habe kein Problem mit Neukunden. So. Also das fühlt sich für mich so gestrig an. Also was ist so im Sommer 2019 für dein Empfinden das, was momentan den meisten Mandanten unter den Nägeln brennt? Womit werdet ihr am meisten konfrontiert?
Also ich bin zutiefst der Überzeugung, wie du auch, Kunden sind heute nicht mehr das Problem. Das hat man vor 20 Jahren vielleicht gehabt, aber heute nicht.
Schon ein bisschen, also auch vielleicht vor 7, 8 Jahren, keine Ahnung. Also das ist jetzt.
Also zu Beginn meiner Tätigkeit war es enorm, dann hat es Schritt für Schritt abgenommen. Und das ganz, ganz große Thema ist heute sicherlich das große Thema Mitarbeiter. Ob es um Mitarbeiter finden geht, ob es um Mitarbeiter binden geht, ob es um Mitarbeiterführung geht. Das wird das Thema sein, das uns noch beherrschen wird. Und in der Branche haben wir halt eine Problematik, die sehe ich schon sehr, sehr deutlich. Wir sprechen immer davon, dass den Mitarbeitern zu wenig Lohn bezahlt werden kann und. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es eine Frage der Leistung. Wie viel Leistung liefert mir mein Mitarbeiter? Und wenn ein Mitarbeiter heute, ich verfolge ja deinen Blog sehr deutlich, dann und du sagtest, 7 Milliarden ist der Umsatz in der Beauty-Branche, der also den
Friseur... Das habe ich letztes Mal im Podcast gesagt.
Ja, genau.
In der letzten Podcast.
Ja, im Podcast, genau.
Genau.
Und 7 Milliarden, und man teilt es durch die Zahl der Mitarbeiter und man kommt dann drauf, dass ein durchschnittlicher Mitarbeiter etwa 4.000 Euro Umsatz macht.
Dann muss ich sagen... Du nimmst die 7 Milliarden... Teil die der ZDFH, also der Zentralverband des Deutschen Friseurwerks, angegeben hat, das war der Umsatz 2018 und teilt es jetzt durch die Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben wir in Deutschland?
Müsste ich jetzt nochmal umgekehrt rechnen. Ich habe es gegoogelt und drauf, 4.000, etwa 4.000
Euro. Also ungefähr 4.000 Euro müsste dann, um die 7 Milliarden zu bekommen, müsste jeder Mitarbeiter jeden Monat 4.000 Euro Umsatz machen.
Und ganz ehrlich... Wir müssen doch mal Leistung abfordern. Mit 4.000 Euro Umsatz kann ich keinen guten Lohn bezahlen. Das ist doch völlig außer Frage. Also muss ich doch hergehen und Leistung bezahlen und Lohn dann belohnen, wenn jemand tolle Leistung macht. Aber 4.000 Euro, das weißt du, das weiß ich und das weiß jeder, auch wenn er außerhalb von Hamburg ist und keine Hamburger Preise hat, 4.000 Euro ist ein No-Go. Mhm. Also wenn der Durchschnitt der von uns betreuten Mandanten am Tag im Durchschnitt 450 Euro macht, dann sind es 9.000 Euro und da braucht man noch nicht stolz sein, weil unsere Auslastungsberechnung bringt dann eine durchschnittliche Auslastung irgendwas zwischen 30% und 50% hervor, je nachdem, ob ich mit Zuarbeit, ohne Zuarbeit, mit Rezeption, ohne Rezeption arbeite und so weiter. Und dann darf ich doch nicht mich wundern, dass ich für wenig Leistung wenig Geld bekomme. Also wird es die Aufgabe der Zukunft sein, Leistung abzufordern.
Spannender Punkt. Bedeutet das, ich muss jetzt mal kurz meine Gedanken sammeln, bedeutet das, die Qualität muss sich in den Salons erhöhen, damit dann Kunden bereit sind, dafür mehr Geld zu bezahlen? Oder wo setzt du da an? Ist es die Faulheit der Mitarbeiter im Durchschnitt, dass sie zu wenig leisten, also weil sie zu langsam arbeiten oder ist die Leistung zu, also ist die fachliche Leistung zu schwach und deswegen der Preis zu niedrig? Also es gibt ja ganz viele Gründe, warum es dann nur 4.000 Euro im Monat sind. Also
ja, wir beschweren.
Ist sicher individuell ja auch unterschiedlich natürlich.
Um Gottes Willen, natürlich. Ich meine, ich kenne Mitarbeiter, die machen 15.000 bis 20.000 im Monat.
Das sagt die Berater doch immer nur.
Ich kenne dir auch, also ich kann dir auch Bilder zeigen, ich darf dir aber keinen Namen nennen, aber du hast ja selbst welche bei dir im Unternehmen. Von daher spare ich mir das jetzt mit den Bildern. Auf der einen Seite. Und natürlich hast du auch die anderen, wo das nicht der Fall ist. Das ist natürlich sehr individuell. Aber alle klagen immer, wir haben zu wenig Nachwuchs, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Nee, wir haben noch, wenn du so möchtest, die Hälfte zu viel Mitarbeiter.
Wir haben zu viele Mitarbeiter.
Und natürlich wird die Knappheit den Preis nach oben treiben und damit auch den Umsatz nach oben treiben. Aber Umsatz ist ja noch nicht Leistung. Umsatz ist ja immer Preis bewertet. Leistung ist, wie viele Dienstleistungen mache ich am Tag, wie viele Haarschnitte mache ich am Tag, wie viele Farben mache ich am Tag, wie viel Balayage mache ich am Tag und so weiter. Das ist Leistung. Leistung pur. Das muss ich noch gar nicht mit Umsatz und damit mit Preisen bewerten.
Ganz interessanter Blick. Ganz interessanter Blick, weil ich glaube, dass Leistung, zumindest vor 3-4 Minuten, als wir darüber gesprochen haben, habe ich natürlich auch gleichgesetzt mit, was zahlt eine Kundin im Durchschnitt pro Besuch und so weiter. Aber du sagst jetzt, vergiss jetzt erstmal den Preis im ersten Moment, sondern was leistet ein Mensch in seinem Alltag? Also ein Mitarbeiter.
Richtig, was macht er
jeden Tag? Um das ganz altmodisch zu sagen, wie fleißig ist jemand?
Richtig, das ist so. Zu diesen Werten müssen wir und werden wir auch zurückkehren, bin ich mir sehr, sehr sicher. Das gebietet allein die demografische Entwicklung. Das sagen uns alle Vorhersagen. Natürlich werden immer weniger Mitarbeiter im Handwerk sein. Und du hast ja auf deinem Vortrag an der Top-Hair-Messe auch gesagt, wir werden irgendwann dahin kommen, allein aufgrund der Knappheit der Leistungen, die wir anbieten können, können wir auch den Haarschnitt dann für 100 Euro mehr anbieten. Und ja, das wird dazu kommen, da bin ich zutiefst überzeugt. Hat aber noch nichts mit der Leistung zu tun.
Na gut, er hat was mit der fachlichen Leistung. Mit der fachlichen, okay. Deswegen das Wort Leistung ist so ein bisschen schwierig gerade. Na, es hat was mit der fachlichen Leistung zu tun. Jemand, der 100 Euro für einen Haarschnitt zahlt und gerne zahlt und wiederkommt, macht das nur, wenn der Haarschnitt und das Ganze drumherum, das ganze Erlebnis in einem Friseurgeschäft top ist. Absolut super. Dann wirst du Menschen haben, gerade in Großstädten, ich bin natürlich jetzt ein Großstadtkind, die dann auch das bereit sind zu bezahlen. Das ist klar. Aber du redest jetzt von einer anderen Leistung. Du redest jetzt, ich nenne es nochmal, vielleicht gibt es ein geileres, moderneres Wort dafür, aber ich nenne es nochmal fleißig, weil der Mitarbeiter, der 15.000, 20.000 Euro Monatsumsatz macht, der ist ja fleißig. Also das erreicht er ja nicht dadurch, weil er sagt, okay, die Haarfarbe lasse ich jetzt mit, keine Ahnung, 800 Euro bezahlen, sondern das schafft er natürlich, weil auf einem hohen Niveau, also auf einem hohen Leistungsniveau, Qualitätsniveau auch noch ein hohes, ja, wie nennt man das denn? Fleißigkeitsniveau hat. Also der natürlich auch viel Bindung schafft und auch viele Kunden auch pro Tag oder viele Dienstleistungen am Tag umsetzt. Das ist vielleicht besser als Kunden.
Ja, ich denke auch, es ist die Zahl der Dienstleistungen. Und wenn du Leistung heute unterscheiden willst, dann machen ja Friseur oder die Friseurbranche im Wesentlichen, nicht alle, aber der große Teil, sie schulen immer nur in dem fachlichen Bereich. Die fachliche Leistung ist aber die Leistung, die der Kunde am wenigsten beurteilen kann. Wenn wir heute irgendwo hingehen, in ein Restaurant, zum Arzt, wo auch immer, dann wissen wir als Kunde sehr genau, hey, wie ist die Stimmung, wie ist die menschliche Leistung in dem Laden, wo wir gerade sind. Wir wissen sehr genau, wie ist die organisatorische Leistung, werde ich sofort drangenommen, komme ich zum vereinbarten Termin, wie oft laufen die weg und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch diese beraterische Leistung, wo sich der Friseur dann einbringt. Das sind die drei Leistungsbereiche, die sind sicherlich viel, viel wichtiger. Nein, nicht wichtiger, aber sie sind sicherlich genauso wichtig wie die fachliche Leistung. Die fachliche Leistung setze ich voraus. Wenn ich zum Friseur gehe, setze ich voraus als Kunde. Der kann Farbe, der kann Schnitt, der kann das. Deswegen gehe ich ja zum Friseur. So wie ich zum Bäcker gehe, dass ich sage, okay, ich setze voraus, der kann Brötchen backen, der kann mir Brot geben und so weiter. Und dann zählen die ganzen anderen Aspekte. Und so hast du sicherlich ein Lieblingssteakhouse, du hast ein Lieblingscafé in Hamburg, du hast all ja, diese Sachen entstehen recht, ja. Nicht aufgrund der fachlichen Leistung. Die ist Voraussetzung.
Doch. Also das Steak in meinem Lieblingssteakhouse muss auch schon ein geiles Steak sein. Aber du hast völlig recht. Gerade Restaurant ist vielleicht jetzt ein ganz gutes Beispiel. War ich da 3-4 Mal und vielleicht bei den ersten 2-3 Besuchen war ich total angetan von der Qualität. Dann setze ich spätestens beim dritten Besuch die Qualität voraus. Ja, wird die schlechter, hat dieses Geschäft ein Problem. Also deswegen deswegen, die Leistung muss immer schon super sein. Aber eine tolle, super Leistung begeistert mich nachher nicht mehr. Sondern die Begeisterung schafft man nur, keine Ahnung, wenn man mich da auch schon mit Namen begrüßt oder wenn man, was weiß ich, ja, wenn der Kellner besonders aufmerksam ist oder wenn man sagt, wissen Sie was, der war jetzt schon dreimal da, den lade ich nachher noch zum Grappa ein und läuft schon irgendwie. Dann schaffst du Begeisterung und dann natürlich eine Bindung und nicht mehr durch deinen Supersteak. Aber wenn das schlechter wird, deswegen, wenn der Haarschnitt schlechter wird, dann verlierst du mich auch. Also das, deswegen, das fachliche Training muss immer da sein.
Ja, nochmal ohne Frage, fachliche Leistung setze ich voraus. Die muss ich voraussetzen. Ohne die fachliche Leistung brauche ich mich ja auch gar nicht Friseur nennen. Also das, was ich tue, den muss ich schon können. Da brauche ich jetzt nicht diskutieren. Aber Begeisterung entsteht nicht durch die fachliche Leistung. Begeisterung entsteht dadurch, dass das alles drumherum passt.
Ja, aber wir waren immer noch beim Fleiß. Und da sagst du, die Friseure müssen mehr leisten. Also die müssen, zum letzten Mal sage ich jetzt hoffentlich dieses Wort, aber die Friseure, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen fleißiger werden. Entweder müssen sie mehr Kunden bedienen oder sie müssen pro Kunde mehr Dienstleistung anbieten, um auch dieses Erlebnis zu schaffen und um auch eine Wertschöpfung zu erzeugen.
Ganz genau so ist es. Sie müssen fleißiger werden und fleißiger werden. Wie geht es? Indem ich immer tolle Leistung liefere, bekomme ich den Zulauf. Das ist in allen Bereichen gleich und nach wie vor ist es heute noch so. Weiterempfehlung ist Punkt Nummer 1 eines Kundenaufbaus. Ich werde nur einen deutlichen Kundenaufbau hinbekommen, wenn ich eine tolle Leistung liefere. Ansonsten ist es halt ein Rein-Raus-Geschäft. Okay.
Wenn man es darauf anlegt, ne? Aber ich glaube, das tun die wenigsten von uns. Du hast mal zu diesem Punkt etwas zu mir gesagt, das habe ich nicht vergessen. Du hast mal gesagt, das Verrückte ist, je mehr Dienstleistung pro Kunde jemand macht und je höher der Durchschnittsbon ist, desto treuer ist die Kundin. Und das kann ich bei uns absolut unterstreichen. Man hat ja manchmal Angst, zu einem hohen Preis zu nehmen, ne? Oder zu sagen, so jetzt kriegt die hier Strähnen und einen Schnitt. Soll ich jetzt auch noch den Glanzservice anbieten und soll ich jetzt auch noch die Produkte für zu Hause anbieten oder wie auch immer man hat. Und ich kenne das ganz genau, weil ich stand 30 Jahre auch hinterm Stuhl. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich da immer frei von war. Natürlich kenne ich dieses Gefühl, dass man sagt, boah, jetzt überfordert man jemanden. Ne? Aber das Verrückte ist, dass die Kunden, die die meisten Dienstleistungen nehmen oder auch noch Produkte für zu Hause mitnehmen, das sind oftmals die, die nicht nur das meiste Geld bezahlen, sondern die nachher auch am treuesten sind. Immer vorausgesetzt, das war eine tolle Leistung und das Produkt, das du empfohlen hast, hat auch wirklich der Kundin zu Hause geholfen. Geiles Styling-Produkt, tolles Pflegeprodukt, Haare fühlen sich super an, weil dann hast du ja eine ganz andere Bindung zu deinem Friseur oder zu deiner Friseurin, als wenn es nur jemand ist, wo du sagst, dann mache ich nur Cut and Go. Ich glaube, dass generell Cut and Go-Kunden die sind, die am wenigsten treu sind.
Ja, das ist ganz sicherlich so. Und wir müssen ja eines feststellen, wenn wir heute Befragungen machen, die auch bestätigt sind durch Standby-Befragungen von Zeitschriften etc. Aber wenn wir heute die Befragungen machen, eine Kundin, wenn den Salon betritt, wünscht sie im Durchschnitt 3,6 Dienstleistungen. Also Waschen, Föhnen, Schnitt sind 2 Dienstleistungen, dann noch meistens der Farbe und der Pflege. So kommt der Durchschnitt von 3,6 zustande. Wenn ich jetzt weiß, der durchschnittliche Friseur in Deutschland macht 2,2 Dienstleistungen, dann darf er sich nicht wundern, dass die Kundin unzufrieden ist und allalong den Laden verlässt. Und dann habe ich wieder ein Leistungsproblem. Und das ist der Gedankenansatz des Friseurs, den Kunden zu übervorteilen. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du in einem Restaurant bist und den Wein, den Grappa, den Espresso nicht angeboten bekommst, du wirst ihn vielleicht nicht konsumieren, du wirst auch nicht feststellen, dass dir deutlich was gefehlt hat. Aber es war halt nicht ganz so schön. Und der Blickwinkel entscheidet. Bin ich der Blickwinkel des Kellners, dann biete ich das an und der Kunde hat die Chance, Nein zu sagen. Aber die Arroganz zu haben und es gar nicht anzubieten oder es sich nicht zu trauen, die Entscheidung trifft am Ende immer der Kunde.
Stefan, vielen Dank, dass du den Weg hier in dieses Podcast-Studio gefunden hast. Bin da sehr dankbar drüber und fühle mich ja seit so vielen Jahren das muss ich mal sagen, dir als Mensch, als Person natürlich auch sehr verbunden. Weil, und das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, das einmal ganz kurz noch ins Mikrofon zu sagen, so in der Öffentlichkeit, was ich bei, also du hast viele Eigenschaften, die ich sehr schätze, aber die, die ich bei dir am meisten, also nicht am meisten, das ist Quatsch, aber die ich für, bei dir wirklich so besonders empfinde, ist, wir kennen uns seit so vielen Jahren und wir haben schon so viele vertrauensvolle Gespräche geführt und du hast mir schon so oft weitergeholfen mit deiner Erfahrung. Aber du hast nie in all diesen Jahren jemals nur ein einziges Mal den Namen eines anderen Mandanten in den Mund genommen. Verstehst du? Du hast niemals zu mir gesagt, also pass auf, du kennst doch auch den oder kennst doch die oder wir haben da eine Frau so und so und die macht das so. Das hast du nie gemacht. Du bist da immer sehr diskret gewesen. Und das gibt mir natürlich auch immer ein gutes Gefühl, weil ich hoffe und denke, dass das genauso andersrum ist. Ja, dass du in den wenigsten Fällen, oder vielleicht nie, zumindest alle Dinge, die intim sind, dass du da auch sagst, so übrigens der Nikolaisen da in Hamburg, der macht das ja so oder so. Und ich denke, dieses Vertrauen, und das hat in all den Jahren natürlich mein Vertrauen zu dir und zu deiner Arbeit und zu deinen Mitarbeitern, deiner Assistenz, ne, die Annette und wie sie alle heißen, die Steffi und naja, alle die, sag ich mal, in deinem Kreis mit drin sind und die ich auch in all den Jahren kennen und schätzen lernen durfte, ja, das hat diese besondere Bindung ist dadurch entstanden und macht es dadurch aus. Und dafür möchte ich mich mal bei dir und bei deiner Professionalität und bei deinem Team herzlich bedanken.
Danke, das ehrt uns natürlich auf der einen Seite und es ist eine Verpflichtung, die wir uns natürlich auch selbst auferlegt haben. Und es ist auch schön, wenn es im Außenverhältnis dann so wahrgenommen wird. Uns wird niemals ein Wort über den andere Mandanten über die Lippen kommen.
Das verbietet muss sich doch toll anfühlen, ne? Wie bei so einem Anwalt oder bei so einem Priester. Wobei, das kennen wir Friseure ja auch. Es ist ja bei uns genauso.
Es ist bei euch das Gleiche.
Ich wollte gar nicht, genau.
Ja. Und genau dieses Vertrauen schätzen eure Kunden an euch.
Das stimmt.
Und unsere Kunden an uns. Aber ich danke.
Gerne.
Es ist natürlich schön, hier sein zu dürfen. Und als Dritter mittlerweile in dem Dritter. Podcast ist natürlich, so früh dran zu kommen, ist natürlich eine große Ehre und bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Du, ich freue mich auch über den 50. Gast, aber du hast natürlich recht, später werden wir irgendwann mal zurückblicken und sagen, wer war eigentlich noch im einstelligen Bereich?
Ja.
Und da bist du ja auch ganz weit vorne. Stefan, vielen Dank und vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Vor kurzem rief mich mein Freund Christian an und fragte mich, sag mal Lars, wie denkst du denn über das Trainingslager des HSV? Ne, die sind ja jetzt in Kitzbühel angekommen, da in Österreich, bei schlechtem Wetter und da trainieren die jetzt eine Woche. Wir haben ja ganz viele neue Spieler, ich glaube 8 neue Spieler aktuell, haben wir 9 Trainer, neue sportliche Führung, ist ja alles neu da beim HSV. Ne, und da fragte mich, sag mal, wie denkst du darüber? Und da habe ich gesagt, Christian, keine Ahnung, ich beschäftige mich momentan noch echt wenig mit dem HSV und ich habe auch so gut wie noch, also ich lese wenig, ich habe eigentlich noch gar nichts gesehen vom HSV, auch für mich sind da viele Spiele neu, weil ich habe noch Sommerpause, ich habe noch Fußball-Sommerpause, wirklich jetzt. Aber generell, wenn ich das höre, dass Mannschaften in ein Trainingslager fahren, dann höre ich das schon seit so vielen Jahren immer mit ein bisschen Neid. Ich muss das eingestehen, weil ich finde das so toll, dass Fußballmannschaften im Sommer und im Winter immer mal ein Trainingslager besuchen. Für eine Woche oder für 4-5 Tage, es kommt ja mal drauf an. Ne? Aber ganz ehrlich, das würde ich auch so gerne mit meinen Salonteams. Wäre das nicht toll? Wenn man sich mal rausnehmen könnte ein paar Tage, man fährt mit allen mal in eine ganz andere Stadt und hat da mal 3-5 Tage Zeit, sowohl fachlich zu trainieren, also ne, während die Fußballer neue Taktiken und Strategien einstudieren, hoffe ich zumindest, ne? So könnten wir dann neue Schnitttechniken, neue Farbtechniken mal trainieren, ohne dass wir da an zahlenden Kunden dran sind, sondern dass man wirklich intensiv sich mit diesem Beruf und mit dem Handwerk noch mehr auseinandersetzt. Also auf der einen Seite wirklich viel fachliches Training, aber auf der anderen Seite natürlich auch gesellschaftlich eine wertvolle Zeit verbringt, ja, dass man gemeinsam frühstückt, dass man gemeinsam zum Abend isst, dass man vielleicht mal gemeinsam ins Kino geht oder ins Theater und einfach auf dieser persönlichen Ebene sich austauscht, sich besser kennenlernt und dadurch natürlich eine noch größere, sage ich mal, ein noch größeres Teambuilding hat. Ich muss sagen, ich bin da echt neidisch auf diese Fußballvereine. Das hätte ich auch total gern. Ich habe das große Problem, 2 von meinen 3 Standorten sind in Einkaufszentren oder an Einkaufszentren dran, müssen zumindest vertraglich Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Ich kann nicht zumachen, aber ich glaube, wenn ich nur einen Salon hätte oder wenn ich Salons hätte, wo ich nicht vertraglich gebunden bin an Öffnungszeiten, ich glaube, das würde ich mir echt mal überlegen, ob ich da nicht mal sage, weißt du was, einmal im Jahr. Ne, vielleicht vor dem Weihnachtsgeschäft, vielleicht so im Herbst, vielleicht mal so im Oktober, September, Oktober, ne, dass man sagt, so einmal im Jahr mache ich hier vielleicht auch mal diesen Laden für 2 Tage zu. Ich verzichte auf 2 Tage Umsatz, aber vielleicht, ich spinne jetzt mal Montag, Dienstag, aber fahre dann am Samstag mit meinen Mitarbeitern in irgendeine Stadt. Ja, vielleicht kann man das verbinden mit einem fachlichen Kongress oder man kann das vielleicht verbinden mit einem Besuch von einem Trainingsstudio, wo man 1 oder 2 Tage wirklich auch Techniken trainiert, wo man sich fachlich gemeinsam weiterbildet und ansonsten auch nochmal genügend Zeit hat, um sich einfach privat auszutauschen, um sich besser kennenzulernen, um besseres Verständnis füreinander zu haben. Und wenn man dann am Dienstagabend oder Dienstagnachmittag dann zurückfährt und dann am Mittwoch neu in den Salon geht, ich könnte mir vorstellen, da passiert dann fachlich so viel und da ist dann auch menschlich so viel passiert. Und ich glaube, diese beiden Tage, die man da mal schließen würde, ich glaube, die würden sich ganz schnell refinanzieren und ich glaube, das wäre ganz wertvoll. Also ich kann es leider wirklich vertraglich nicht machen, aber ich überlege mir echt immer schon Dinge, wie komme ich da aus dieser Klausel heraus. Aber solche Einkaufszentren, die haben natürlich eine deutlich härtere Gangart, was dieses Reglement angeht. Und so wie du dann nur einen Mitarbeiter abstellst, habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt, ne, ob ich vielleicht dann nur die Rezeption besetze an solchen Tagen. Aber selbst wenn du das machst, dann seid ihr halt nicht alle zusammen. Dann wären wir nicht alle zusammen. Dann wären halt doch wieder andere, die dann halt nicht zum Team gehören und nicht dann bei dieser Teambuilding-Maßnahme mitnehmen. Das wäre irgendwie doof. Aber ich finde Trainingslager total großartig. Und vielleicht gibt es ja bei dem einen oder anderen von euch jetzt die Möglichkeit, diese Idee mal aufzuschnappen, um mal zu sagen, vielleicht sollten wir das für 2019 oder spätestens für 2020 mal planen. Trainingslager fürs Team. Das wäre doch großartig. Diese Folge ist die glaube ich, längste Folge bisher geworden, aber es waren so einige Themen, die mir auf der, ja, die in mir brannten, die ich ja mit euch besprechen musste am Anfang. Dann dieses lange und tolle und wertvolle Gespräch mit Stefan Dax. Ich hoffe, ihr bereut diese Zeit nicht und ich hoffe, die wenigsten von euch haben sich das jetzt wirklich an einem Stück angehört und ich hoffe, die meisten von euch haben dieses jetzt gehört über eine App, so dass man das auch zeitlich immer mal wieder versetzt hören kann und dass man einige Kapitel überspringen kann oder nochmal hören kann. Also ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Ich würde mich definitiv freuen über Feedback auf unserer Facebook-Seite. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe, nun mal deutlich, alles in einem Wort geschrieben. Guckt es euch an, da findet ihr uns. Und ja, da stelle ich natürlich auch diese Folge jetzt auch ins Netz und freue mich über euer Feedback, über eure Kritik, über die Dinge, die ihr toll fandet oder die ihr vielleicht anders seht. Lasst uns in den Dialog gehen. Ich mache das total gerne. Danke, möchte ich jetzt sagen an dieser Stelle, für euer Interesse, für euer Ohr. Danke auch nochmal an das Projekt Fox Hamburg, die ja wieder einen großartigen Song beigesteuert haben. Und ja, uns allen dann eine schöne Zeit und ich hoffe, ihr seid wieder an meiner Seite, wenn in 14 Tagen, wenn am 24. Juli die vierte Folge aufgenommen wird von Nun mal deutlich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Zeit und tschüss aus Hamburg.